Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Christoph Ernst.
Einen schönen Tag, Herr Ernst. Schön, dass Sie Zeit für Mission haben. Haben Sie sich was zu trinken mitgebracht?
Ich habe mir einen Kaffee gerade hier hingestellt und freue mich drauf, den jetzt, wenn Sie sprechen, dann trinken zu können.
Wissen Sie, wo der Kaffee herkommt?
Der Kaffee, den ich jetzt habe, der kommt aus Kolumbien.
Und Sie können mir auch sagen, wie der Kaffee zu uns nach Deutschland gekommen ist?
Das ist natürlich eine gute Frage an die Seemannsmission. Natürlich kommt Kaffee mit dem Schiff nach Deutschland.
Und die Menschen, die auf den Schiffen arbeiten, sind die Menschen, die die Seemannsmission täglich sieht, beziehungsweise jetzt in der Corona-Zeit oft eben auch nicht sieht.
Die Menschen, die auf den Schiffen arbeiten, also die Seeleute, sind diejenigen, die dann in dieser langen Kette dafür sorgen, dass der Kaffee überhaupt hier bei uns in die Regale kommen kann.
Es sind ja nicht nur die Produkte, die wir früher mal Kolonialwaren genannt haben, die mit dem Schiff nach Deutschland kommen. Die Seeleute, die auf diesen Schiffen arbeiten, die sind in einer schwierigen Situation, schon normalerweise ohne Corona. Wie muss man sich denn vorstellen, dass so ein Alltag von einem Seemann geht?
Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel ein klassisches Containerschiff anschauen, was ja sozusagen der Motor oder man kann auch sagen, die Herzkammer der Globalisierung darstellt, dann ist es so, dass auf so einem Schiff ungefähr 20 bis 25 Menschen arbeiten, was bis zu 400 Meter lang ist, bis zu 20.000 Container laden kann. Es ist so, dass diese Schiffe häufig festgelegte Routen fahren, in den Häfen dann wie in einem Baukastensystem einfach beladen werden, entladen werden und dann eben weiterfahren. Und die Seeleute sind, je nachdem, wie lange sie dann unterwegs sind, zwischen den einzelnen Häfen, sind dann mit verschiedenen Arbeiten auch auf den Schiffen beschäftigt und haben aufgrund der immer moderneren Hafentechnik auch immer weniger Zeit, von den Schiffen mal runterzukommen.
Heißt es, dass solche Geschichten, wie wir gerade in Hamburg, in denen wir dann ja so schwelgen, von Hans Albers, der da als Matrose unterwegs ist und dann einen wilden Landgang in St. Pauli macht, dass das alles gar nicht mehr funktioniert?
Also wenn Sie heute Seeleute sehen, das sind oftmals sehr überarbeitete Menschen, die müde sind, die Sehnsucht haben nach ihren Familien, die sich nach Alltag sehnen. Ich glaube, diese Seefahrer-Nostalgie, die es eben auch in den Shanties und so weiter gibt, die ist schon lange keine Realität mehr und vielleicht war sie das auch nie.
Wenn die Seeleute heutzutage so wenig Zeit zum Landgang haben, wie kommt denn dann überhaupt die Seemannsmission zu den Seeleuten?
Also um das mal an so einem Beispiel festzumachen, in Bremerhaven steht der Seemannsclub Welcome mitten im Hafengelände. Die Seeleute können vom Schiff eigentlich alle zum Seemannsclub laufen. Es kommen Lotsen an Bord, die bringen dann schon Aufkleber von uns mit, die bringen Informationsmaterial, Telefonnummern und so weiter. Und die Seeleute wissen, dass sie die Seemannsmission anrufen können, dass sie abgeholt werden, dass die Seemannsmission Besorgungen für die Leute machen. Und in normalen Zeiten ist es dann so, dass sie dann mitunter ein oder zwei Tage in Bremerhaven, manchmal auch länger, weil die da Autos verladen werden. Das dauert ein bisschen länger als bei Containerschiffen. Also dass Seeleute dann ein, zwei, drei Tage auch mal im Hafen sind. Aber in der Regel sind es sehr kurze Zeiten, wo dann auch Seeleute gar nicht vom Schiff kommen. Da entsteht der Kontakt dadurch, dass unsere Seemannsdiakone, Diakoninnen und auch die Freiwilligen an Bord gehen, fragen, wo der Schuh drückt. Dann gibt es in der Regel die Möglichkeit, bei uns auch Datenkarten zu erwerben, weil ja in jedem Land ein anderes Telefonnetz da ist und die Leute natürlich auch an Bord dann in den Häfen Kontakt mit ihren Familien halten wollen. Da hat sich in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel verändert. Dann ist es auch so, dass viele Leute einfach vom Bord kommen wollen. Auf den Philippinen ist Basketball ein quasi schon Nationalsport und Seeleute, also die Hälfte der Seeleute ungefähr, die auf diesen Weltmeeren unterwegs ist, von den, sage ich mal, ungefähr 1,5 Millionen Seeleuten, die es gibt, sind Filipinos, die spielen halt unglaublich gern Basketball. Und wenn die runter können vom Schiff, dann ist es gut, wenn unsere Seemannsclubs dann auch einen Basketballkorb haben und da wird getobt. Und das ist ja eben doch was anderes als auf so einem Schiff, wo es laut ist, wo auch alles dröhnt, wo man buchstäblich eben keinen festen Boden unter den Füßen hat. Das wird sehr gern angenommen von den Leuten. Auch, dass sie sich einfach mal irgendwo in der Ecke in den Sessel setzen können, dann über ihr Smartphone mit der Familie Kontakt halten können, mit freiem WLAN. Das ist auch ein ganz wichtiges Angebot der Seemannsmission. Da entstehen dann häufig die besten Gespräche. Das Wichtige für uns ist natürlich einerseits diese Eintrittskarte zu haben, dass man etwas Gegenständliches hat und sagt, hier, wir bringen jetzt auch Güter des täglichen Bedarfs, die ihr bei uns bestellt habt, oder eben auch diese Handykarten. Aber viel wichtiger ist eigentlich das Thema Seelsorge, dass Seeleute Menschen finden, denen sie vertrauen können. Das ist ganz wichtig, dass da ein Grundvertrauen da ist und dass Menschen offene Ohren finden für Gespräche, für Probleme, mit denen sie innerhalb ihrer Hierarchie, innerhalb ihrer Crew gar niemanden haben.
Was Sie jetzt gerade beschreiben, ist ja sozusagen eine Arbeitsplatzsituation, die 24 Stunden über 6 oder noch mehr Monate andauert. Vergleichbar, wenn wir ins Büro gehen und dann allerdings nicht aus dem Büro rauskommen, sondern mit den Menschen, die wir im Büro zusammenarbeiten, den ganzen Tag und die ganze Nacht zusammenleben müssten. Das ist sehr, sehr anstrengend. Sie sagten gerade, 1,5 Millionen Menschen, die meisten davon Männer, sind in der Seefahrt unterwegs. Die meisten davon nun wiederum aus den Philippinen. Aus welchen Staaten stammen denn die anderen Seeleute?
Es gibt inzwischen auch sehr viele natürlich chinesische Seeleute, die auf chinesischen Schiffen fahren. Es gibt sehr viele Inder. Es gibt auch sehr viele Osteuropäer. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich war mal auf einem Schiff, wo eine reine chinesische Crew war, die mit Seemannsmission erstmal gar nichts anfangen konnte.
Früher sprach man ja mal ganz vollmundig von der christlichen Seefahrt. Ist denn die Seefahrt noch christlich?
Also ich glaube, dass alle Leute, die zur See fahren, oder nicht alle, aber ein sehr großer Teil sehr religiös sind. Ich erkläre mir das immer so, dass es damit zusammenhängt, dass sie doch den Naturgewalten und ja auch ganz besonderen Lebenssituationen ausgesetzt sind, wo man immer denkt, ich bin hier auf meinem, wenn auch großen Schiff, aber ich habe keinen festen Boden unter den Füßen, es schaukelt. Ich bin irgendwo an einem anderen Ort, als wenn ich zu Hause sitze in meinem festen Haus und dann mich sicher wähne. Nach wie vor ist ja der Beruf des Seemanns einer der gefährlichsten Berufe überhaupt. Es gibt unglaublich viele Unfälle, auch mit tragischem Ausgang, mit wirklich schlimmen Ergebnissen. Es gibt Krankheiten. Ich glaube, das alles prägt auch ein wenig so ein religiöses Gefühl. Abgesehen davon sind die Philippinen ja ohnehin ein sehr katholisches Land. Es gibt da ein weitaus höheres Maß an Frömmigkeit, als wir das hier aus unserer westlichen Welt kennen.
Es gibt die Seemannsmissionen, die evangelisch, protestantisch geprägt sind. Es gibt Seemannsmissionen, die katholisch geprägt sind. Aber wie viel Mission steckt denn zum Beispiel in der deutschen Seemannsmission?
Also wir sind als deutsche Seemannsmission mit gut 30 Stationen weltweit, also in Deutschland und weltweit, sind wir einer der kleineren Player sozusagen in der weltweiten Seemannsmission, obwohl wir zu den Gründern der International Christian Maritime Association gehören. Da sind ungefähr 20 Organisationen jetzt verbunden miteinander. Da gibt es sehr unterschiedliche Prägungen. Für uns ist Mission ich will jetzt nicht sagen ein weites Feld, was es natürlich ist, aber Mission ist für uns auch ein Thema, was sozusagen auch durch unsere deutsche Geschichte, durch Kirchengeschichte, durch Missionsgesellschaften ja immer wieder auch bedacht worden ist, auch vorbelastet ist. Ich denke, dass wir einen sehr liberalen Zugang haben. Wir arbeiten unter der Maritime Labour Convention, das internationale Seearbeitsübereinkommen. Da ist eben vorgesehen, wenn wir Stationen haben, in die Seeleute kommen, die dann auch diese Stationen, die auch staatlich gefördert werden, zumindest im Moment in Deutschland, dann geht es darum, Menschen zu begegnen ohne Ansehen von Herkunft, Kultur, Religion und so weiter. Wir haben in unseren Stationen in der Regel auch Gebetsräume, die interkonfessionell und interreligiös sind. Dass wir eben genau nicht hingehen und Leute missionieren, sondern Menschen erstmal so nehmen, wie sie kommen. Mission ist für uns, glaube ich, sehr viel diakonische Arbeit und sehr viel Seelsorge.
In den letzten Monaten ist ja immer wieder mal über die Situation von ausländischen Seeleuten in deutschen Häfen gesprochen worden. Wie ist denn da die Situation zu beschreiben?
Hier in Hamburg sind wir auch mit eingebunden gewesen in einen Arbeitskreis oder sind noch eingebunden in einen Arbeitskreis von Sozialpartnern. Da ist auch der Verband Deutscher Reeder mit dabei, da ist Verdi mit dabei, die internationale Sportarbeitergewerkschaft und auch Kapitänsvereinigung und eben auch die Deutsche Seemannsmission. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie wir die schwierige Situation von den Seeleuten erleichtern können. Das ist tatsächlich so, es hat Situationen gegeben, wo Leute 8, 9 Monate nicht von Bord gekommen sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist praktisch ein Gefängnis. Sie kommen dort nicht runter, obwohl sie in den Häfen sind. Und zwar war der jetzt nicht so sehr die Angst, dass die Seeleute etwas von Corona mitbringen, sondern dass die Crews angesteckt werden könnten, wenn sie an Land gehen. Wir hatten ja hier jetzt in Hamburg die Situation, dass aus dem kleinen Inselstaat Kiribati in der Südsee, also das ist zwischen Südamerika und Neuseeland, und die sind traditionell Seefahrer. Außer Seefahrt und auch ein wenig Tourismus und sehr viel einfacher Wirtschaft gibt es da nichts. Auf großer Teil der Bevölkerung fährt zur See und verdient damit den Lebensunterhalt. Weil die Kiribati-Inseln Corona-frei waren, hat die Regierung von Kiribati entschieden, dass die Seeleute nicht zurückkommen dürfen. Das lag überhaupt nicht daran, dass die nicht hätten reisen können. Das war alles organisiert. Da haben auch viele Reedereien haben sich da engagiert. Wir hatten jetzt hier in Hamburg seit vier, fünf Monate haben Leute hier festgesessen in der Jugendherberge an der Horner Rennbahn und konnten nicht nach Hause, weil der eigene Staat sie nicht hat einreisen lassen. Und alle unsere Versuche, da etwas zu bewegen, also hat sich die Seemannsmission sehr engagiert. Wir haben uns auf kirchlicher Ebene engagiert. Die Bischöfin Fährs hat sich engagiert. Das Auswärtige Amt hat sich bemüht. Und also an vielen Stellen wurde der Versuch, auf Kiribati einzuwirken, leider lange vergeblich geblieben. Jetzt sind die ersten in der Rückkehr.
Die Arbeitssituation haben Sie gerade auf den Schiffen beschrieben, dass die selbst in normalen Zeiten nämlich hart unter großem Zeitdruck stattfindet. Wir haben in den letzten Wochen in Deutschland Fragen zum Lieferkettengesetz diskutiert. Da ist die Idee, dass man als Konsument, Konsumentin nachvollziehen kann, wo ein Produkt entstanden ist, wie es entstanden ist, wie die Arbeitsbedingungen derer waren, die das Produkt hergestellt haben. Hat denn das Lieferkettengesetz auch einen Blick auf den Transportweg?
Die Deutsche Seemannsmission ist Mitglied der Kampagne Lieferkettengesetz und sind ja selber immer wieder überrascht, wie wenig diese Transportwege überhaupt im Blick sind. Also im Lieferkettengesetz kommt die Seefahrt, soweit ich das gesehen habe, trotz unseres Einsatzes und immer wieder Mahnens eigentlich überhaupt nicht vor, sondern da geht es tatsächlich um die Erzeugerbedingungen. Es liegt daran, dass natürlich medial es viel leichter darzustellen ist, was eine Kaffeebäuerin zum Beispiel in Kolumbien oder in Guatemala oder wo auch immer tut. Und die Denkweise für uns ist ja so, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und kaufe mir einen Pfund Kaffee und sehe das Fair Trade Siegel auf der Packung und deswegen bezahle ich am Ende 1 Euro mehr, dass ich dann denke, dieser Euro kommt der Kaffeebäuerin in Guatemala zugute. Das ist ja das, was über jahrzehntelange Kampagnen inzwischen erreicht worden ist, und das ist ja auch ein sehr gutes Ergebnis. Was aber nicht im Blick ist, sind die Seeleute, weil die einfach aus dem Blick geraten. In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es die Seeleute gar nicht.
Das heißt also, dass die Seemannsmission nicht nur konkret zusammen mit Seeleuten arbeitet, dass sie sich nicht nur konkret um deren Arbeitsbedingungen an Bord kümmert, sondern dass sie auch dafür Lobbyisten sind, um zu erklären, dass bei dieser Lieferkettendiskussion auch mal auf die Transportwege und die dortigen Bedingungen geguckt werden sollte.
Ein anderer Teil unserer Arbeit ist aber auch sozusagen die Stimme zu erheben für Seeleute, die nicht gesehen werden, dass wir eben wissen, wie die Arbeitsbedingungen bei Seeleuten sind und dass wir uns für die Rechte und für Anliegen der Seeleute auch an Land stark machen. Also es geht nicht nur darum, sozusagen, wie es Bonhoeffer mal gesagt hat, die Menschen unter dem Rad zu versorgen. Uns geht es vor allen Dingen darum, dem Rad selber ein bisschen mit in die Speichen zu fallen und zu sagen, okay, hier gibt es Probleme und wir setzen uns dafür ein, dass diese Probleme gelöst werden.
Neben der Handelsmarine, die Sie ja gerade als ja fast unsichtbar in der öffentlichen Wahrnehmung beschreiben, hat die Tourismusindustrie und die Großkreuzfahrtschiffe für Touristen, Touristinnen einen nicht ganz so guten Ruf, was die Arbeitsbedingungen dort für die Menschen betrifft, die es den Touristinnen schön machen. Sind die auch bei Ihnen im Blick, die Seeleute und diejenigen, die auf den großen Kreuzfahrtschiffen arbeiten?
Es ist so, dass wir uns auch um diese Leute kümmern, die auf den Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Das ist nochmal eine ganz andere Arbeit als bei den Seeleuten, die in der Handelsschifffahrt unterwegs sind, weil da die Liegezeiten ja noch viel kürzer sind. Das muss also alles ganz hafennah passieren. Es sind auch viel mehr Menschen, die da auf diesen Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Das ist ja gewaltig. Auf so einem Schiff haben sie ja schnell 1500 Personen an Personal. Das ist ein vergleichsweise neues Arbeitsfeld, aber gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Seemannsmission in Cuxhaven, unterstützt durch die Seemannsmission in Hamburg, hat sich zum Beispiel im letzten Jahr um das Schiff Mein Schiff 3 gekümmert, was in Cuxhaven am Kai lag, wo es etliche Corona-Fälle drauf gab. Die Menschen wussten gar nicht, was ihnen jetzt passiert. Die einen dachten, man stirbt daran unbedingt, und andere konnten damit gar nichts anfangen. Und da hat die Seemannsmission sich sehr engagiert, zusammen mit dem Havariekommando und anderen Organisationen.
Herr Ernst, Sie berichten von der Arbeit auf den Schiffen, von der Arbeit an Land, die Seemannsmission durch hauptamtliche Diakone und Diakoninnen, Pastoren und Pastorinnen tut. Sind denn Freiwillige gefragt?
Also Freiwillige sind bei uns eine ganz wichtige Stütze. Wir unterscheiden immer zwischen Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Die Freiwilligen, das sind die, die bei uns freiwillige soziale Jahre machen. Viele bleiben dann auch länger dabei und werden dann zu Ehrenamtlichen, die dann auch später in Seemannsclubs weiterarbeiten oder eben sogar selbst dann hauptamtlich eine Ausbildung machen und dann in die Seemannsmission kommen. Dann haben wir eine ganze Reihe eben von Ehrenamtlichen, die sich in den einzelnen Ortsvereinen und in den Clubs und beim Schiffsbesuchsdienst engagieren. Ohne diese große Zahl an Ehrenamtlichen und Freiwilligen würde das gar nicht funktionieren bei uns.
Herr Ernst, haben Sie eine persönliche Mission?
Haben Sie eine Mission? Ja, ich habe eine Mission. Ich habe eine Mission, indem ich sagen würde, ich möchte gern, dass wir als Seemannsmission, aber auch also ich persönlich mit meinem Engagement diese Welt ein Stück zu einem besseren Platz machen kann, indem wir uns engagieren für Menschen, denen es schlechter geht als uns und dass wir Bewusstsein schaffen für die Probleme dieser Welt, für die Globalisierung, dafür auch, dass alles miteinander zusammenhängt. Und das wird besonders in der Seemannsmission, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Also meine Mission ist tatsächlich an dieser Stelle, dafür Bewusstsein zu schaffen, also auch im Sinne des Lieferkettengesetzes, auch im Sinne von Gerechtigkeitsdenken. Ich denke, das ist etwas, was etwas Urchristliches ist und Urmenschliches. Dafür sich einzusetzen, finde ich eine ganz lohnende Aufgabe. Das wäre so meine Mission.
Herr Ernst, ich danke, dass Sie Zeit für Mission haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Mission. Vielen Dank. Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.